Ja, liebe Kinder, ich freue mich, dass wir wieder Zeit miteinander haben. Es ist Zeit für eine Geschichte. Ich möchte euch mitnehmen in den Norden und zwar nach Southwest Uist. Das ist eine Insel, die zu Großbritannien gehört. Und auf dieser Insel, da lebt ein kleiner Junge mit Namen Wayne. Und der Wayne, der liebt vor allem eine ganz bestimmte Tierart, die ich auch liebe. Mögt ihr Igel? Ich liebe Igel, die sind so niedlich. Goldig die kleinen Augen, die kleine schwarze Nase. Sie rollen sich zusammen, wenn sie Angst haben und werden zu so einem Stachelball. Aber sie sind überhaupt nicht böse. Und ich habe schon ein paar Mal gehabt, da waren sie in unserem Garten oder als ich mal woanders in einem Park war, da kamen sie wirklich ganz nah und ich konnte tatsächlich mehrfach schon Igel in die Hand nehmen und einfach vorsichtig über dieses Borstenkleid streicheln. Wenn man so langsam darüber streichelt, bei mir war es jedenfalls jedes Mal so, fingen sie an, das Kleid ganz anzulegen und sie fingen an, sich anzuschmiegen und sie haben angefangen zu schnurren wie Kätzchen und sie haben das genossen. Und mehrfach war das so, dass die Igel überhaupt nicht mehr weg wollten. Normal macht man das nicht, sind Wildtiere, sie sollen auch draußen leben. Aber sie sind einfach lieb und zutraulich. Und der Wayne, von dem ich euch erzählen möchte, auf dieser Insel Southwest Uist, er hatte auch zwei kleine Freunde, die haben ihn jeden Tag wieder besucht. Zwei kleine junge Igel. Er stellte ihnen immer eine Wasserschüssel hin, etwas zu essen. Und er schaute jeden Tag hinaus. Und A und B kamen praktisch jedes Mal zur gleichen Zeit dorthin und haben getrunken und gefressen. Und der Wayne hat sich hingesetzt, hat ihnen einfach Geschichten erzählt, hat ihnen erzählt, wie es ihm geht. Und es schien so, als wenn die beiden immer wieder zu ihm hingeguckt haben und zugehört haben, was er sagt. Er hat ihnen auch einen Namen gegeben. Er nannte sie einfach A und B. Nun, A und B wurden so richtig seine treuesten Freunde. Und er liebte sie ganz heiß und innig. Und es hätte alles wunderbar sein können, wenn nicht eines Tages er die Schlagzeile auf der Inselzeitschrift gelesen hätte. Dort stand dann plötzlich drauf, breit und fett, 5000 Igel müssen sterben. Wayne hat einen Schreck bekommen. 5000 Igel müssen sterben? Wieso das dann? Und er hat sich den Artikel genommen und hat angefangen zu lesen. Und er hat gelesen, ja, es gibt ein Vogelschutzgebiet, ein großes Vogelschutzgebiet auf Southwest Uist. Und die Igel haben leider die schlechte Angewohnheit, Vogeleier zu essen. Und das bedroht die Vögel. Und so hat die Inselregierung entschieden, die Vögel sollen leben, die Igelanzahl muss dezimiert werden, es müssen weniger werden. Also 5000 Igel müssen sterben. Wayne denkt, was kann ich tun? Was kann ich, kleiner Junge, tun? Wie und wann kann ich die Igel retten? 5000 Igel kann ich nicht retten. Viel zu viel. Und er denkt sich, ich schreibe zumindest an die Zeitung einfach einmal einen Brief. Und er schickt diesen Brief dorthin und die Redakteure, ganz verwundert, machen diesen Brief auf und lesen die folgende Nachricht. Meine Igel haben mich nie im Stich gelassen. Sie waren nie zu beschäftigt. Und egal was geschah, sie haben mich immer besucht. Ich werde es nicht zulassen, dass irgendjemand A und B etwas antut. Nun, kann so ein Brief irgendetwas bewirken? Interessant ist, die Inselzeitschrift von Southwest Uist hat diesen Brief tatsächlich abgedruckt. Und dann geschah etwas, was sich der kleine Wayne wahrscheinlich nie gedacht hätte. Dieser kleine Brief, den er geschickt hatte, wurde überall auf dem Festland von Großbritannien abgedruckt, in allen möglichen Zeitschriften. Und die Menschen lasen es. Und der kleine Wayne bekam Anrufe. Er bekam Anrufe von berühmten Leuten, die große Parkanlagen ihr eigen nannten. Sie haben gesagt, viele deiner Igel können alle in meine Parkanlage kommen. Und dann begann noch etwas. Menschen strömten nach Southwest Uist. Sie kamen mit der Fähre, sie kamen mit dem Flugzeug und sie brachten lauter kleine Kartons mit. Und überall, wo sie auf der Insel Igel fanden, haben sie ein oder zwei Igelchen genommen, in die selbst mitgebrachten Kartons hineingesetzt und sind damit wieder in ihre Heimat gefahren. Und dort haben sie denn die ein, zwei oder drei Igel wieder ausgesetzt, die sie in Southwest Uist mitgenommen hatten. Innerhalb von ganz kurzer Zeit hatten sie 5000 Igel evakuiert, also in Sicherheit gebracht von dieser Insel. Und es musste kein einziger Igel umgebracht werden. Warum? Nun, einfach nur, weil ein kleiner Junge den Mut hatte, einen Brief zu schreiben und dieser Brief dann abgedruckt wurde in zig verschiedenen Zeitschriften. Und Wayne war überglücklich. Und die Inselregierung von Southwest Uist hat dann auch dem Wayne geschrieben und hat gesagt, er braucht keine Sorgen um A und B zu haben. Sie bekommen tatsächlich hier vor Ort den Sonderstatus als Bürger dieser Insel. Sie dürfen bleiben, solange sie wollen, solange sie leben. Nur, kleiner Nachsatz PS, sie dürfen sich nicht bei der Vogelkolonie blicken lassen. So hatte Wayne die Freude, dass er seine Freunde immer weiter behalten durfte. Und darin steckt auch etwas, was wir lernen können oder was ihr auch mitnehmen könnt. Ist egal, wie klein ihr seid. Ist egal, was andere von euch auch denken. Ihr könnt etwas erreichen, indem ihr einfach etwas tut, indem ihr einfach zum Beispiel für Jesus Zeugnis abgebt. Ihr und durch euch kann anderen Menschen oder Tieren oder der Natur generell geholfen werden. Habt einfach den Mut dazu. Gott kann etwas ganz Wunderbares aus dem machen, was ihr euch traut zu tun. Und damit ihr A und B auch einmal seht, hier ist das Foto, was hinterher durch die Zeitungen ging. Denn das hat so viel Aufsehen erregt, dass überall die Menschen das mitbekommen haben, dass alle die beiden Helden auch mal sehen wollten. Das sind A und B. Ich kann allerdings nicht sagen, wer A und wer B ist. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Okay, soweit heute die Kindergeschichte. Ja, liebe Zuschauer, ich freue mich wieder Zeit, mit Ihnen verbringen zu können. Thema heißt, wenn Gott durch dich wirkt. Gott möchte durch uns wirken. Und es gibt eine Geschichte, die ich ganz besonders schön finde und die das aus meiner Sicht ganz besonders illustriert. Sie ist unheimlich bekannt. Ich möchte sie mal einfach nur nacherzählen. Und zwar, es geht um die Speisung der 5000. Jesus und die Jünger wollten sich eigentlich zurückziehen und wollten ihre Ruhe haben. Aber die Menschen konnten Jesus nicht lassen. Sie wollten ihn, sie wollten von ihm hören, sie wollten die gute Nachricht hören. Und Jesus sieht, es kommen Hunderte, es kommen Tausende. 5000 Männer, schreibt die Bibel, heißt 10 bis 12.000 Menschen, die Jesus und die Jünger umringt haben, als sie dort sich auf der Insel befanden. Und Jesus macht dann einen kleinen Test mit seinen Jüngern. Er wollte sehen, ob sie inzwischen von ihm gelernt hätten und auch wirkliches Vertrauen zu ihm hatten. Und er sagte, was sollen wir tun? Wie sollen wir sie verpflegen? Und die Jünger sagen, das geht überhaupt nicht. Wir haben niemals so viel Geld. Das kostet ein Vermögen, wenn wir diese Leute alle hier mit Brot versorgen wollten. Ja, sagt Jesus, okay, aber was haben wir denn selber? Was wir selber mit haben? Naja, da ist ein kleiner Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Aber was ist das für all die Leute? Und Jesus sagt, kommt, lasst mal diesen Jungen hierher kommen. Und der kleine Junge kommt zu Jesus. Und Jesus spricht dann mit dem kleinen Jungen und sagt, komm, du siehst all die Menschen, die haben furchtbaren Hunger. Bitte, gib mir doch die 5 Brote und die 2 Fische. Und der Junge sieht den Mann, den er eigentlich gar nicht kennt, sehr skeptisch an. Die Leute haben Hunger? Er hat auch Hunger. Es beißt bereits im Magen. Und die paar Brote und Fische, die reichen gerade für ihn und vielleicht noch ein paar Freunde. Aber wenn er das an die ganzen Leute gibt, ist das weg und er behält weiter seinen Hunger. Und er schüttelt den Kopf. Und Jesus sagt, aber bitte, Junge, ich möchte den Menschen helfen. Bitte gib mir doch das Brot und die Fische. Und der Junge zieht sich ein Stück zurück und schützend über die Brote und die Fische legt er seine Arme und schüttelt nochmal kräftiger den Kopf. Und Jesus sagt, bitte, ich verspreche dir, jeder bekommt, du bekommst auch. Bitte gib mir doch deine Brote und deine Fische. Und der Junge endgültig schüttelt den Kopf, verschwindet ganz weit nach hinten auf dem Hügel. Und Jesus, er sieht ihm traurig hinterher. Er schaut auf den Boden. Er sieht dort einen Stein und hier einen Stein. Er hebt die Steine in den Himmel, bittet Gott, es wird wunderbares Brot daraus. Und dieses wunderbare Brot, was frisch duftet und knusprig ist, das zerbricht er, gibt es den Jüngern, die es der Menge verteilen. Und alle essen dieses wunderbar schöne, frische, knackige, krosse Brot. Und der ganze Bereich ist erfüllt von diesem Duft, dieses wie frisch gebackenen Brotes. Und ganz hinten auf dem Hügel sitzt der kleine Jünger mit seinen Brotfladen, die schon ziemlich gummiartig hart sind, die er schon kaum noch kauen kann und kaut verdrießlich auf seinen Brotfladen herum. Naja, ist nicht ganz so abgelaufen, oder? Natürlich nicht und zum Glück nicht. Aber es ist erstaunlich, dass wir diese Geschichte meistens einfach so lesen und ganz selbstverständlich annehmen, dass dieser kleine Junge kurz mal seine 5 Brote und seine Fische teilt. Mit den Tausenden von Menschen, die da sind, nur weil es eine Person, die da in der Mitte steht, ihm eben sagt. Dieser Junge hatte ganz real eben auch Hunger. Und kleine Kinder teilen auch nicht einfach immer so ihre Sachen, die sie haben. Meistens muss man das den Kindern erst einmal beibringen. Aber dieser Junge, er hat Vertrauen. Er hat Jesus gesehen, er hat Jesus gehört. Und auf das, was er gehört und gesehen hat hin, gibt er Jesus das, was er hat. Die 5 Brote und die 2 Fische. Und Jesus nimmt seine 5 Brote und seine 2 Fische und macht daraus eine gewaltige Menge. So viel, dass all die ganzen Menschen alle satt werden. Und dazu möchte ich noch eine Kleinigkeit mit dazu erwähnen. Das ist nicht nur das, was der Junge dazu gibt, das Etwas. Dieses Etwas ist in diesem Moment alles, was er hat. Seine ganze Sehnsucht, was er auch hat, das essen zu können, weil er Hunger hat. Er gibt ihm praktisch in dem Moment alles, was er besitzt. Alles, was er besitzt, Jesus in die Hände. Und das Besondere ist dann, er kann erleben, wie Jesus Christus aus dem, was er ihm gibt, alles macht, was notwendig ist. Er gibt ihm alles, was die Menschen in dem Moment brauchen, um satt zu werden. Das Wenige, was viel zu wenig ist, die Menschen bräuchten ja bloß dran zu riechen an den paar Fischen. Sie würden vor Stress zerfallen. Aus dem Wenigen macht Jesus alles, was notwendig ist. Was denken Sie, ob das wohl ermutigend war für diesen kleinen Jungen? Durch das, was er Jesus Christus gab, wird es alles, eine riesige Menge, und die Menschen essen, sie werden satt und es kommen immer noch Brocken zurück. Reste bleiben übrig von dem Wenigen, von dem zu Wenigen, was aber alles war, was er hatte und was er Jesus in die Hände gegeben hat. Und dadurch, was er Jesus in die Hände gegeben hat, wurde es zu allem, was notwendig war. Wenn ich mir die Bibel so anschaue, dann ist das ein Prinzip, was ich immer wieder finde in der Bibel. Etwas ist klein, etwas ist wenig, etwas ist zu wenig, aber Gott macht alles daraus, was zu machen ist. Und es sind die Menschen, die Jesus bittet, gib mir das Wenige, was du hast, beziehungsweise gib mir alles, was du hast, was eigentlich zu wenig ist für dich oder all die anderen Menschen. Und immer wieder können die Menschen dann überlegen, wollen sie das Wenige selber aufbrauchen? Oder geben sie das Wenige, was alles ist, was sie haben, doch Jesus Christus in die Hände, dass er alles daraus macht, was notwendig ist? Ich möchte ein paar andere Stellen mir angucken. Es gibt mehrere Stellen, die das sehr gut illustrieren. Eine dieser Stellen befindet sich im 1. Könige, Kapitel 17. Dort sagt Gott eine Hungersnot voraus, weil es eine große Trockenheit im Land geben wird. Elia, als Prophet, hatte die Aufgabe, diese Botschaft weiterzugeben. Und diese Botschaft kam natürlich nicht gut an, nicht beim König, auch nicht bei den anderen Führern des Volkes. Denn ihnen wird gesagt, euer Land wird vertrocknen. Und Elia richtet diese Botschaft aus und er muss natürlich sich sofort aus dem Staub machen. Gott sagt, gehe nach Osten zum Bach Krit, dort verstecke dich. Ich habe den Raben geboten, dass sie dich verpflegen sollen und du kannst von dem Bach trinken. Und Elia ging. Er trank vom Bach, er bekam das Essen, was er brauchte und es verging einige Zeit, bis irgendwann der Bach Krit vertrocknet ist. Und Elia bekam eine neue Botschaft von Gott. Er sagte, gehe hin nach Zarpat. Dort habe ich eine Witwe geboten, dich zu versorgen. Und es ist äußerst interessant, einmal diesen Text wirklich genau durchzulesen, der dann beschreibt, was dann geschieht. 1. Könige, Kapitel 17, die Verse 10 bis 15. Und er, Elia, machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe einen Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Ich finde das ziemlich krass. Ich muss mir das vorstellen, diese ganze Situation. Da ist jemand, den hat die Frau vorher wahrscheinlich noch nie gesehen. Da kommt ein Fremder und spricht sie an und kommt mit solch einer Bitte. Ich denke, wir sollten versuchen, das mal mehr in unsere Zeit zu ziehen. Ist auch schon ein Weilchen her, aber stellen wir uns vor, wie es hier in Deutschland im Zweiten Weltkrieg war. Da waren die Leute ausgebombt, da gab es kaum noch Lebensmittel. Viele Menschen haben gehungert, nicht wenige sind verhungert. Die Menschen haben Bekanntschaft gemacht mit diesem schmerzenden Gefühl von Hunger, wenn sie nichts mehr haben. Wenn die Leute nur noch papierdünne Scheiben vom Brot schneiden, sofern es überhaupt noch da ist. Viele Leute haben Hamsterfahrten gemacht hinaus aufs Land, um irgendetwas, was sie hatten, Uhren oder Ketten oder Broschen, irgendwas, was sie hatten von Wert, gegen Brot oder Kartoffeln oder Ähnliches einzutauschen. Nun, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir sind alleinstehend als Person und haben die Verantwortung für ein Kind. Und wir versuchen, irgendwie hindurchzukommen, nur noch papierdünne Scheiben vom Brot abzuschneiden, dünne Wassersuppe. Das Kind jammert dauernd und sagt, Mama, Papa, ich habe Hunger. Und es tut euch weh und es schmerzt euch, dass ihr einfach nichts mehr geben könnt, weil einfach nichts mehr da ist. Und dann plötzlich, so mitten hinein, klopft es an der Tür. Und ihr macht die Tür auf und jemand steht davor, hallo, ich bin ein Prophet von Gott. Und Gott hat mir gesagt, du sollst mir etwas zu essen geben. Und ihr denkt, Prophet von Gott? Ich soll ihm was zu essen geben. In der Küche ist ein kleines bisschen Brot. Mein Kind schreit vor Schmerzen und Hunger. Ich selber habe Schmerzen und Hunger. Ich muss noch die ganze Woche überleben mit dem kleinen Stückchen Brot. Und ich frage mich dann, wenn ich dieses Bild mir so überlege, würde ich dieser Person, die da vor der Tür steht, Brot geben von dem Lebensnotwendigen, was ich brauche? Na klar, der da vor der Tür steht, der kann auch ein großes Versprechen machen. Hier kommt jetzt Elia. Und er gibt das weiter, was Gott sagt. Er sagt, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Das ist ein schönes Versprechen. Aber das kann doch jeder sagen. Kann mir jeder versprechen, gib mir erst etwas zu essen. Dann wird dich Gott mit allem segnen. Du wirst Berge von Brot haben. Interessant ist hier, diese Frau glaubt Elia. Diese Frau muss durch das, was Elia gesagt hat, die Stimme Gottes gehört haben. Der Heilige Geist hat sie vorbereitet. Sie hat die Stimme Gottes gehört und sie hat vertraut. Und die Frau mit dem, was sie dann tut, wird für mich zu einer echten, großen Glaubensheldin. Es heißt hier ganz lapidar in der Bibel mit dem Vers 15, sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Gott hat das Vertrauen belohnt. Das, was sie hatte, war so wenig, dass es noch einmal dafür gedient hat, ein bisschen den Hunger zu stillen. Aber dann wären sie gestorben. Sie hatten nichts mehr. Und es kommt ein praktisch völlig Fremder und sagt ihr, wenn du das tust, Gott hat alle Möglichkeiten, dann wirst du leben, dein Sohn wird leben, ich werde leben. Bringe zuerst mir etwas. Und die Frau müsste vertrauen und zuerst Elia etwas bringen. Zuerst. Sie musste sozusagen zusehen, wie er isst, wie er seinen Hunger stillt. Sie musste riskieren, was sie noch hatte, das bisschen Mehl, das bisschen Öl. Sie musste das, was sie hatte, riskieren, um es dann einzusetzen, in die himmlische Bank, um es Jesus Christus in die Hände zu geben, in Person durch den Propheten. Und Gott steht zu seinem Versprechen. Das Mehl wird nicht alle, das Öl wird nicht alle und sie können essen und immer weiter jeden Tag essen. Und Elia lebt, die Frau lebt und ihr Sohn lebt. Das Vertrauen wurde belohnt. Das bisschen, was sie hatte, in die Hände Gottes gegeben, wurde zu allem, was notwendig war. Und wirklich, diese Frau ist für mich eine Glaubensheldin. Eine relativ ähnliche Situation, ein bisschen anders gelagert, wird uns im zweiten Buch Könige beschrieben. Und zwar zweites Buch Könige, Kapitel 4. Da gibt es die sogenannten Prophetenschulen und auch Prophetenjünger. Und eine Frau musste erleben, dass ihr Mann gestorben ist. Und in Israel, wenn der Mann stirbt und eine Frau alleine steht, ist das eine ganz böse Sache. Sie hatten zwar einen Teil ihrer Mitgift, im Neuen Testament wird von den 10 Denaren beschrieben, die eine Frau um den Hals hatte, wovon sie einen wohl verlor. Das war etwas ganz Schlimmes, diesen zu verlieren. Das war die einzige Lebensgrundlage. Aber das hilft nicht durch das gesamte Leben hindurch. Eine Frau ist normalerweise nicht ganz geschäftsfähig in Israel. Und sie kommt nun zum Propheten, in dem Fall zum Elisa, dem Nachfolger von Elia, und sagt, was soll ich tun? Lesen wir einmal den Text aus dem 2. Könige, Kapitel 4. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann ist gestorben, und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Sage mir, was soll ich tun? Und er schnippte in die Finger und sagte, geh hin. Du findest in deiner Vorratskammer alles voll mit Vorräten, die du brauchst. Und du findest ein großes Säckchen mit Gold darin. Du kannst mit dem Gold leben bis an dein Lebensende. Du kannst deine Schulden bezahlen und du wirst immer genügend zu essen haben. Und er klatschte kurz in die Hände, er schnippte kurz in die Finger. Die Frau ging nach Hause und sie fand alles, so wie er gesagt hatte. Die Vorratskammer war gefüllt und das Säckchen Gold war auch noch mitten mit dabei. War es so gewesen? Nein, natürlich nicht. Ich habe hier genauso wie bei dem kleinen Jungen die Geschichte ein wenig gebogen. Aber es ist doch interessant. An dieser Stelle, wenn ich drüber nachdenke, hat Gott nicht alle Möglichkeiten der Welt? Er hat das gesamte Universum geschaffen. Er hat die Erde geschaffen. Er hat uns geschaffen. Er kann uns versorgen. Warum sollte nicht Gott ganz kurz diese Vorratskammer füllen für diese arme Frau, plus dazu noch das Geld zu geben, dass sie glücklich bis ans Lebensende leben kann? Nein, so läuft es nicht, sondern die Geschichte läuft anders. Noch einmal ganz genau, was hier der Elisa sagt. Was sagt Elisa an dieser Stelle? Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Und als zweites, sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach, deine Magd hat nichts im Hause als einen Ölkrug. Interessant, er klatscht nicht kurz in die Hände, er schnipst nicht kurz in die Finger, sondern er fragt erst, was hast du? Ähnlich wie Jesus bei den Jüngern. Er fragt, was haben wir? Was können wir geben? Da ist ein Junge mit 5 Broten und 2 Fischen. Und als Elia zu der Witwe bei Zarpat geht, da geht es auch darum, bringe erst mir von dem, was du hast. Dann wird das Öl im Topf und das Mehl im Topf, all das wird nicht zu Ende gehen. Alles bleibt. Was hast du, Jesus Christus zu bringen? Was hast du, Gott zu bringen? Was kannst du auch selber beisteuern? Nicht nur, euer Gott, mach mal, gib mir alles, was so notwendig ist. Sondern Gott möchte, dass wir mit ihm zusammenwirken. Und Gott möchte durch uns wirken, mit dem, was wir schon haben, mit dem, was wir sind. Und es gibt keinen Menschen in der ganzen Welt, der nichts hat, was er bieten könnte. Wenn wir an den kleinen Jungen denken, mit den paar Broten und Fischen, er hatte fast nichts zu bringen. Kann es sein, dass Sie manchmal auch das Gefühl haben, dass Sie nichts beizusteuern haben? Dass Sie zu klein sind, zu gering sind, zu wenig Gaben haben? Alle anderen haben Gaben von Gott bekommen. Ich habe keine Gaben bekommen. Doch, jeder hat Gaben bekommen, sagt Paulus im 1. Korinther 12 ganz deutlich. Jeder hat eine Gabe bekommen. Wenn er vom Geist Gottes erfüllt ist, hat er geistliche Gaben bekommen. Und jeder von uns hat auch Fähigkeiten mitgebracht, schon allein, als er geboren worden ist. Jeder Mensch kann etwas beisteuern. Er kann etwas dazu beisteuern, die Botschaft weiterzugeben, anderen etwas Gutes zu tun. Jeder kann sich selber Gott hingeben. Und Gott macht oftmals genau aus unserem Mangel all das, was notwendig ist. Ich rede nicht davon, dass wir uns selber erlösen. Das nicht. Wir werden erlöst, weil Jesus uns das als Geschenk gibt. Aber Gott möchte gerne durch uns wirken, dass der Heilige Geist in uns wirkt und dass wir seinen Charakter widerspiegeln, den Charakter Jesu Christi widerspiegeln, dass wir ein Segen sind für die Menschen, die um uns herum sind und dass wir das, was Jesus uns geschenkt hat, an andere weitergeben. So genau jetzt auch bei dieser Frau, die wir hier vor uns haben. Da heißt es dann nämlich weiter vom Elisa: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Auch das ist jetzt eine gewisse Glaubensprüfung. Denn was passiert, wenn man jetzt den Krug Öl nimmt und diesen Krug Öl in ein anderes Gefäß umkippt? Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht. Wenn ich dann eine Ölflasche zu Hause habe, dann möchte ich gerne, dass auch alles in den Salat hineinkommt oder in die Pfanne oder wohin ich auch immer das Öl brauche. Und dann stehe ich da und dann warte ich. Und es fließt erst ganz dünn. Dann kommen ziemlich dicke Tropfen noch. Irgendwann werden die Tropfen immer kleiner. Irgendwann gebe ich es auf, drehe die Flasche um, mache sie zu und stelle sie erstmal hin. Wenn ich das nächste Mal in die Küche komme und mir die Flasche anschaue, ist unten auf dem Boden Öl. Immer noch. Ich habe nicht alles rausbekommen. Oft genug stelle ich sie einfach auf den Kopf, gehe raus und warte, bis sie leer ist. Aber de facto, Öl bleibt immer noch in den Gefäßen. Wenn jetzt also die Frau ihr letztes Öl, was sie hat, riskiert und in ein neues, leeres Gefäß hineinfüllt, kann sie sicher sein, dass ihr Gefäß, das Anfangsgefäß, immer noch mit Öl ausgekleidet ist und niemals alles Öl in den nächsten Topf, in das nächste Gefäß, was auch immer, hineinkommt. Aber sie muss es riskieren. Und hätte das jetzt nicht geklappt und das erste Gefäß wäre hübsch geölt, aber leer, und sie das zweite Gefäß nimmt und nochmal umkippt und das nächste umkippt und das nächste umkippt, kann sie 20 Mal machen, zum Schluss hat sie praktisch kein Öl mehr in ihren Gefäßen, aber sie hat hübsch eingefettete Backformen. Das heißt, auch diese Frau muss das, was sie hat, riskieren. Sie muss es einsetzen im Vertrauen darauf, dass das, was Gott sagt, dass er das auch hält. Und es steht auch hier, relativ lapidar, sie ging hin und tat so. Auch die Frau ist für mich eine echte Glaubensheldin. Es heißt, sie ging hin und tat so und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach, gehe hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Sie tat und sie bekam den Segen Gottes. Immer wieder in der Bibel sieht man das mit dem Wenigen, was die Menschen haben, wenn sie es Gott zur Verfügung stellen oder wenn sie sich trauen, das umzusetzen, was er sagt, Gott alles daraus macht. Gideon mit nur 300 Mann gegen ein riesiges Heer. David, der Kleine, mit einem kleinen Stein gegen Goliath. Oder zum Beispiel das, was Jonathan seinem Waffenträger sagt. Das ist ein wunderbares Wort. Da sind die Israeliten und sie müssen gegen die Philister antreten. Und die Israeliten haben Angst. Sie haben praktisch keine Waffen. Sie dürfen kein Eisen bei sich zu Hause haben. Sie haben nur ein paar Spieße und irgendwelche Werkzeuge, mit denen sie sich verteidigen können. Nur König Saul und sein Sohn Jonathan hatten die einzigen Schwerter in ganz Israel. Und die Israeliten versteckten sich. Jonathan aber, mit seinem Waffenträger allein, sah nach oben, wo die Wache der Philister war, und sagte zu seinem Waffenträger, Gott kann. Und ich lese mal kurz dieses Wort, was er dort gesagt hat. Das steht im 1. Samuel, Kapitel 14, Vers 6. 1. Samuel, Kapitel 14, Vers 6. Er sagt, und zwar nur das Fettgedruckte, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Es ist vollkommen egal, wie groß wir sind, wie stark wir sind, wie viel Gaben oder wie wenig Gaben wir haben, wie viel wir an materiellem Besitz haben oder eben auch nicht haben. Es ist nur eine einzige Sache wirklich entscheidend, nämlich die Frage, geben wir uns selbst Gott hin? Und zwar geben wir uns selbst Gott ganz hin. Alles, was wir sind, alles, was wir haben. Trauen wir uns, Gott wirklich uns zur Verfügung zu stellen? Trauen wir uns, ihm das in die Hände zu geben, was wir auch als Besitz haben? Wenn wir das tun, dann können wir etwas erleben. Wir können selber erleben, wie Gott ganz groß durch uns wirkt. Noch ein letzter Bibeltext, bevor ich eine Erfahrung erzähle zum Abschluss. Die steht in Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 3. Einen kleinen Moment. Da ist der Text. Es geht an die Gemeinde zu Philadelphia. Eine Botschaft von Jesus Christus persönlich. Und bitte möglichst wieder den Text mitlesen und ganz genau aufpassen, weil ich bin hier wieder zugange mit einer speziellen Übersetzung. Dort heißt es, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine so große Kraft, dass dir niemand widerstehen kann. Und das steht hier auch wieder nicht im Text. Das, was in dem Text da drin steht, wirkt auf mich sehr unlogisch, extrem unlogisch. Ich lese nochmal, was der Text sagt. Offenbarung Kapitel 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Eine kleine Kraft, aber festgehalten an Gott und festgehalten an seinem Wort, auf Gott verlassen und vorwärts gegangen. Klein, groß ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, mit Gott und im Vertrauen auf Gott vorwärts zu gehen. Wenn man das tut, dann kann Gott alles daraus machen, was wirklich notwendig ist. Ich möchte zum Abschluss eine Erfahrung erzählen von jemandem, der auf einem Missionscamp mit dabei war. Und zwar ist das Wilbur Jones, von dem die Rede ist. Wilbur Jones ist schon ziemlich alt gewesen, 75 Jahre alt. Und er fühlte sich noch halbwegs frisch, aber auch nicht mehr so frisch, hat aber trotzdem gedacht, ich möchte trotzdem dabei sein. Und er hat das gehört, dass es dort ein tolles Equipment gibt. Man kann dort Vorträge halten mit einer CD, die bereits vorgefertigt ist. Und er hat gedacht, ich könnte es mal probieren. Bei mir ist ein Gefängnis in der Nähe. Vielleicht lassen Sie mich diese Vortragsreihe dort halten. Er erwirbt dieses Equipment. Er geht ins Gefängnis. Er hält seine Vortragsreihe. Und mehrere Häftlinge lassen sich wirklich taufen. Ist ein gewaltiges Erlebnis für ihn. Aber das Größte stand dann noch aus. Plötzlich klingelt das Telefon, er nimmt den Hörer ab und er redet dann und hört, das ist jemand aus Ostafrika. Und er denkt, wer ruft mich aus Ostafrika an? Und die Stimme sagt, du hast dich dort bei diesem Camp in diesem Programm eingetragen. Wir würden dich gerne einladen als unseren Sprecher. Wärst du bereit zu kommen? Wilbur Jones wurden ein wenig die Beine weich und er denkt, will ich das wirklich? Und er sagt, ich möchte darüber beten und mit meiner Frau sprechen. Er betet mit seiner Frau, sie sprechen darüber und sie kommen zu dem Schluss, das scheint Gott zu sein, der das möchte. Und er macht sich auf den Weg nach Ostafrika und bekommt noch einmal einen großen Schock. Nämlich er hört, dass er vor 5000 Menschen sprechen soll. 5000! Und er denkt sich, werde ich das schaffen? Und tapfer beginnt er, wieder seine Vorträge zu halten, Stück für Stück die Präsentationen durchzugehen. Und er staunt, dass die Menschen ihm gebannt zuhören. Und nachher, er soll ja immer wieder Aufrufe starten, wird dazu aufgefordert, entscheiden sich viele, viele, viele Menschen für die Taufe. Und er sagt, es war ein gewaltiges Erlebnis, ein erstaunliches Erlebnis. Doch dann wurde nochmal etwas draufgesetzt. Da kam nämlich der Veranstalter zu ihm und sagte, du, da ist ein Charismatenprediger, der war bei diesen Vorträgen mit dabei. Er möchte unbedingt mit dir sprechen. Und Wilbur Jones sagt, ich soll mit einem Prediger sprechen? Der weiß doch viel besser Bescheid als ich über die Bibel und alles, was damit zusammenhängt. Und dann trifft er sich trotzdem mit diesem Prediger und erstaunt, was dieser ihm sagt. Er sagt, ziemlich ungefähr vom Sinn her, ich bin erstaunt von deinen Vorträgen. Sie gründen sich pur auf der Bibel, pur auf dem Wort Gottes. Und ich habe festgestellt, dass ich meinen Gemeindegliedern Unwahrheiten gelehrt habe. Ich möchte gerne das, was du mir jetzt beigebracht hast, in meinen 14 Gemeinden bei all meinen Gemeindegliedern lehren, damit sie die Wahrheit kennenlernen können. Und Wilbur Jones war wirklich sowas von begeistert, sowas von erstaunt. Er hätte das kaum glauben mögen. Er hatte gedacht, jetzt kommt es zu einem Streitgespräch. Aber nein, der Prediger will für seine 14 Gemeinden die Wahrheit weitergeben, die er gerade gepredigt hat. Und er sagt ziemlich genau, und ich zitiere das mal nach dem, was hier auch geschrieben steht, ich wünschte, ich hätte früher begonnen zu predigen. Ich habe den Heiligen Geist durch mich über Wege am Wirken gesehen, wie ich niemals in meinen kühnsten Träumen für möglich gehalten hätte. Es ist wirklich so. Man ist weder zu jung, noch ist man jemals zu alt, noch hat man zu wenig Gaben. Wenn man sich Gott zur Verfügung stellt und erleben kann, wie Gott durch einen wirkt, dann ist das das Schönste, was es nur geben kann. Und eine bessere Bestätigung des eigenen Glaubens, dass hier jemand ist, nämlich Gott, der lebendige Gott, der durch uns wirken kann, kann es gar nicht geben. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie genau die Erfahrung machen können, dass Gott durch Sie wirkt und viele andere Menschen gesegnet werden. Und nicht zuletzt, besonders auch Sie. Gott segne Sie. Amen.